You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, ich begrüße euch hier zu den Antifa-News auf Radio Korax. Und in dieser Ausgabe der Antifa-Nachrichten kommen wir nicht drum rum, uns mit dem auseinanderzusetzen, was sich in der letzten Woche in Bautzen zugetragen hat. Wir wollen außerdem eine eher grundlegende Überlegung zur Flüchtlingspolitik anstellen und wir wollen erinnern an Simon Wiesenthal, der zu seinen Lebenszeiten von Freunden und Feinden als Nazi-Jäger bezeichnet worden ist.
Vor einigen Tagen über die Friedensbrücke der Fassung runtergeschmissen. Habt ihr das gesehen? Ich hab die Sans mit angezeigt.
Ja, Schüsse.
So, und dann wollen
die
kriegen wieder Recht, oder was?
Nee, die bekommen gar kein Recht.
Ach, nee, du nicht.
Aber es kann nicht sein, dass alle Mädchen und die ganzen Neger, Neger, die ja da sind. Wir haben garantiert nichts gegen Leute, die hier schon ihren Kebab verkaufen, ihren Scheiß haben, ihre Bagetterie, ihren Bistro und irgendwas. Kopftuchträger mit den Kindern, die spazieren gehen, Eis essen. Aber noch nicht gegen die 19, 14, 15 Jahre. Ihr wisst doch selber, dass das Kindersoldaten sind. Warum holt ihr die in die haben weder Angst vor Kuttenträgern, die haben weder Angst vor Nazis, weder Angst vor Tätowierten. Die rennen mit acht Jahre alt sind, rennen die mit einem Speer auf einen Löwe.
Das, was ihr hier gehört habt, das könnte man nennen sächsische Töne. Und es sind leider mittlerweile vertraute Töne. Erneut hat es Bautzen bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Was ihr hier gehört habt, das waren O-Töne vom vergangenen Donnerstagabend, als sich in Bautzen ein Mob von ca. 300 besorgten Bürgern und Neonazis auf dem Bautzener Kornmarkt versammelt haben und dort rassistische Parolen skandiert und eine ziemlich bedrohliche Stimmung erzeugt haben. Dem vorangegangen war bereits eine Eskalation am Vortag. Am Mittwochabend waren am Kornmarkt ca. 80 Nazis und ca. 20 Flüchtlinge aneinander geraten. Dies mündete schließlich darin, dass die Neonazis die Flüchtlinge Parolen skandierend durch die Stadt gejagt haben und schließlich die Unterkunft belagert haben, in die die Flüchtlinge vor ihnen geflohen waren. Eine Hetzjagd durch Bautzen, aber darüber, was am Mittwochabend in Bautzen geschehen ist, kursierten in den folgenden Tagen unterschiedliche Versionen. Wir hören Julian, der in Bautzen im Steinhaus Jugendarbeit leistet, wo auch immer wieder junge Flüchtlinge Angebote wahrnehmen.
Also wir haben im Moment eine Situation, wo es auch bedingt durch die Pressearbeit der Polizei, so aussieht, als wäre diese gesamte Situation die Schuld der Geflüchteten, dem man so nie zustimmen kann. Also, aber die Polizei hat eben rausgegeben, dass die Gewalt am Mittwoch, die Eskalation von den Flüchtlingen ausging. Und nach allem, was wir dazu aufgearbeitet haben, was ich dir ja auch gerade schon gesagt habe, ist das zwar, wenn man die Frage stellt, wer die erste Flasche geworfen hat, sogar der Fall. Es wurde aber völlig verschwiegen und wird auch von der Polizei bis weiter verschwiegen, wie sich da über Stunden eine Situation aufgebaut hat mit Provokationen, also wirklich mit stundenlangen Provokationen immer wieder gegen die Geflüchteten, die dort auf dem Kornmarkt saßen und da in der Sonne ihr Bierchen getrunken haben. Und auch völlig verschwiegen, wo auf einmal diese 80 Nazis herkamen, die sich letztendlich daran beteiligt haben, dass da im Internet aufgerufen wurde, dass da Leute dabei waren, die nach der Aktion in Autos abgehauen sind, die keine Bautzner Kennzeichen hatten. Das heißt, das will ich nie deswegen sagen, weil ich irgendwie sagen will, das war keine Bautzner organisierte rechte Veranstaltung. Aber das zeigt deutlich, dass es eben einen Aufruf gab und dass es von rechts gezielt am Mittwoch den Plan gab, die Situation eskalieren zu lassen. Und das ist ja auch geglückt.
Die Vorgeschichte ist ja jetzt in den Medien breit erzählt worden. Das Interessante ist nur, dass es zwei Varianten gibt, wie sie erzählt werden. Die Variante A lautet zu sagen, es habe einen zeitlichen Vorlauf gegeben, in dessen Verlauf es immer wieder zur Auseinandersetzung mit Flüchtlingen auf den Kornmarkt gekommen sei, die in den Abendstunden dort sich aufgehalten hätten, um das freie WLAN, was es dort offenkundig gibt, zu nutzen. Und von denen seien Provokationen und zum Teil auch Gewalt ausgegangen. Und es gibt die andere Erzählung, die da sagt, und das stützen ja die Augenzeugen aus Bautzen selbst auch, dass die Polizei in den zuvorhergehenden Fällen den Flüchtlingen sozusagen Platzverweise erteilt hätte. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Situation, wie sie auf der Polizeipressekonferenz in Bautzen wiedergegeben wurde, nur einen Teil der realen Abläufe abgebildet hat. Ja, ich glaube, man muss eigentlich einfach klar machen, dass wir in Ostsachsen eine gut organisierte Neonazi-Szene haben und natürlich auch die dort in den vorhergehenden Tagen aufgetretenen Neonazis jetzt nicht aus dem Nichts aufgehalten haben. Und das ist schon eine Stimmung, wie wir sie einschätzten, als ein Vorflackern und eine Vorsituation für pogromartige Zustände, wenn also Menschen durch die Stadt gejagt werden, wenn Nazi-Parolen gegrölt werden, wenn Flaschen geworfen werden etc. Und es gibt natürlich eine Diskursrahmung, vor allen Dingen durch die Pressekonferenz der Polizei, die einen Fokus auf das Handeln der Flüchtlinge und der jugendlichen Migranten gelegt hat und im Grunde genommen zu der Frage des Verhaltens von Einwohnern von Bautzen und Neonazis, die sich ja entsprechend verhalten haben, eigentlich gar nichts sagt. Und das ist eine Situation, wie sie ja in Sachsen seit langem besteht, nämlich dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass Entwicklungen, die im Bereich des Neonazismus, des Rassismus, des Rechtsextremismus sich vollziehen, in Sachsen systematisch heruntergespielt und ausgeblendet werden. Und das war auch der fatale Eindruck, der entstanden ist, vor allem dann, wenn man die Augenzeugenberichte, die im Internet verfügbar sind, mit dem abgleicht, was auf der Pressekonferenz der Polizei gesagt worden ist. Das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und es passt auch hinten und vorne nicht zusammen, sozusagen, wie ein Teil der Mediendiskurse verläuft. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Nazi-Propagandamaschinerie im Internet auf Hochtouren läuft. Also verschiedene überregionale neonazistische Gruppen haben nicht lange gezögert, sozusagen Bautzen und die Vorgänge dort sozusagen als eine Art Skandal eines Volksaufstandes gegen Migranten zu inszenieren. Und das ist natürlich insofern paradox, als dass ein Teil der Neonazi-Szene sich als Opfer der Migranten inszeniert und gleichzeitig eben die eigene Gewaltanwendung als eine Art Aufstand feiert. Also auf einer Neonazi-Internetseite war zu lesen der Satz, Revolutionen werden nicht beim Ordnungsamt beantragt. Eindeutiger können solche Aufforderungen nicht ausfallen.
David Begrich vom Miteinander e.V. in Magdeburg und Julian vom Steinhaus in Bautzen haben hier mehrfach auf die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei angespielt und sie haben vor allen Dingen gesprochen von der Pressekonferenz der Polizei, die am Folgetag der Hetzjagd in Bautzen abgehalten wurde.
Die UMAs, von denen sozusagen dann Steine als auch Bierflaschen in Richtung dieser Gruppierung geworfen wurden, wurden von der anderen Seite ca. 80 Personen dann natürlich auch verbal attackiert und man hat versucht, sich dieser unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber zu bemächtigen.
Es offenbart sich schon in diesem kurzen Ausschnitt, dass die Polizei ein beinharter Bestandteil der sächsischen Verhältnisse ist. UMAs werden die minderjährigen Flüchtlinge verdinglichend genannt und natürlich wollten sich die Nazis dieser bemächtigen. Ein Sprech, der die Übergriffe der Nazis als geradezu verständlich nachzeichnet. Demgegenüber die Aussage einer Augenzeugin, die am Mittwochabend direkt vor Ort gewesen ist.
Ich war an diesem Abend durch Zufall an diesem Ort, weil ich auf dem Heimweg vom Einkaufen bzw. Arbeit über die sogenannte Platte gelaufen bin, wie der Kornmarkt in Bautzen genannt wird. Und da traf ich auf eine Bekannte, die mit den jungen Refugees sprach und sie grüßte mich und ich blieb da noch einen Moment stehen, weil wir einfach schnacken wollten. Mhm. Und war aber damals der festen Überzeugung, dass ich dann auch wieder relativ schnell nach Hause gehe. Wir haben dann aber festgestellt, dass die Jungen schon am Nachmittag Angriffen oder Pöbeleien von Deutschen ausgesetzt waren. Da will ich jetzt gar keine Richtung sagen, ob die jetzt irgendwie recht waren, besorgt, wie auch immer. Da gab es auch Videoaufnahmen von einer angetrunkenen Frau, die auf einen der Jungen losgegangen ist. Und wir hatten dann den Plan, auch die Jungs wieder zu bewegen, vielleicht an dem Abend doch ins Heim zu gehen, weil wir schon mitbekommen hatten über die sozialen Netzwerke, dass die Rechten auch mobilisiert hatten, dass Leute nach Bautzen kommen. Das gelang aber nicht und wir sahen dann schon, wie sich Rechte oder, naja, haben wir gesehen, ob es Rechte war oder wussten wir, dass es Rechte waren, weil wir die Kenntnis über die Aufrufe in den sozialen Netzwerken hatten. Mhm. Jedenfalls sammelten sich um diesen Kornmarkt dann schon relativ bald Menschengruppen, die so ab einem gewissen Punkt sich auf Pfeifzeichen vor diesem Reichenturm, der am Kornmarkt steht, versammelten und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Die Polizei, die zwischenzeitlich in der Seitenstraße gefahren war, kam nach Aufforderung rüber und erteilte den Flüchtlingen einen Platzverweis, die bis zu dem Zeitpunkt noch ruhig waren. Okay. Videoaufnahmen, die dort zum Beispiel in der Tagesschau kursieren, das waren Scharmützel, die da vorher waren, mit denen die Rechten aber nichts zu tun hatten. Da war diese angetrunkene Frau vom Nachmittag wiedergekommen. Mhm. Jedenfalls die Polizei zog dann vor uns, die wir dann auch noch mit auf dem Platz standen, auf und forderte uns auf zu gehen. Und die Flüchtlinge schrie sie an, haut ab und so weiter. Zu dem Zeitpunkt wurden die Refugees dann aufgebracht und konnten nicht verstehen, warum sie gehen mussten. Die auf der Gegenseite waren aus ihrer Sicht ja die Bösen. Die Polizei ist dann relativ schnell, relativ massiv gegen die Flüchtlinge vorgegangen und hatte in dem Augenblick, das waren so 8 bis 10 Polizisten schätzungsweise, den Rücken zu den Rechten gekehrt. Und als es dann zu Rangeleien zwischen Polizisten und Refugees kam, ich bin zu dem Zeitpunkt von dem Ort runtergegangen, vor das Kornmarktcenter, weil ich einfach diesen engen Platz vor dem Museum verlassen wollte, weil die Polizisten Schlagstöcke hatten und Tränengas und ich nicht zwischen Refugees und Polizei stehen wollte. Und diese Scharmützel, die dann zwischen Polizei und Refugees waren, nutzten die Rechten, um einfach diese Situation zu überrennen und die Refugees zu jagen. Wir rannten dann auch mit, weil wir nicht wussten, ob wir jetzt auch Angriffspunkt der Rechten sind oder ob das nur die Refugees sind. Die Refugees rannten dann über eine Straße an dem Kornmarktzentrum, das ist ein Einkaufszentrum vor Ort, entlang und liefen über die Friedensbrücke. Deren Heim liegt in der Dresdner Straße hinter dieser Friedensbrücke. Wir sind irgendwann in die Seite des Kornmarktzentrums in so einer Einbuchtung ausgewichen und haben uns dort einfach ruhig hingesetzt, in der Hoffnung, dass einfach alle an uns vorbeirennen. Mhm. Wir hörten dann noch, wir sind das Volkrufe, aber was dann auf der Brücke und danach geschah, dazu kann ich nicht sagen. Es war aber eine sehr beängstigende und vor allem gefährliche Stimmung, weil die Polizei zu dem Zeitpunkt unterbesetzt war. Weil die Polizei auch nicht drauf eingestellt war und sie es wirklich dann genutzt haben, dass die Polizei mit den Refugees beschäftigt war, um dann einfach von hinten auch die Polizei zu überrennen. Was war auch für die Polizisten zu diesem Zeitpunkt absolut gefährlich und die haben ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Ich will nicht sagen, dass die Polizei an diesem Abend richtig gehandelt hat, aber nicht nur die Refugees waren in Gefahr, auch die Polizisten in dem Moment. Es wurde relativ schnell Polizei nachbeordert, die dann auch kam. Aber in dieser Akutsituation war leider zu wenig Polizei vor Ort.
Die Hetzjagd letzte Woche Mittwoch in Bautzen war dann das Fanal zur Mobilisierung am Donnerstag.
Dann war es offenkundig so, dass sich in Bautzen auf dem Kornmarkt eine Gruppe von bis zu 300 Personen versammelt hat, die zusammengesetzt war aus regionalen und zum Teil auch überregionalen Neonazis auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die sozusagen mal Bautzener Bürgerinnen und Bürger waren oder Schaulustige oder wie auch immer und eine sehr kleine Gruppe von Demonstrierenden, die ein Zeichen setzen wollten gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Bautzen. Und wenn man die Zeugenaussagen hört und wenn man auch die Bilder, die im Internet verfügbar sind, sieht, dann sieht man schon, dass das eine sehr angespannte Stimmung ist, in der ganz eindeutig eine Gruppe von Neonazis das Heft des Handelns insofern in der Hand hat, als dass sie mit eindeutigen Parolen rufend durch die Straßen ziehen. Also die Stimmung scheint sehr aufgeheizt zu sein und wir sehen eben einfach seit Tagen, dass es da, na sagen wir mal, die ganzen Indikatoren, mit denen wir versuchen, seit Jahren Verlaufsformen rassistischer Mobilisierung zu messen, die sind aus meiner Sicht in Bautzen derzeit alle erfüllt.
Wenn in Bautzen bis mindestens zum Wochenende eine Situation vorherrschte, die David Begrich als Vorstufe zum Pogrom einschätzt, dann schließt sich die Frage an, wie es überhaupt so weit kommen konnte. In den Berichterstattungen war die Erzählung vorrangig, dass die Flüchtlinge schon in den Wochen zuvor immer wieder negativ auf dem Kornmarkt aufgefallen waren.
Das ist ja bekannt, dass dort immer Trinker waren, dass dort auch immer Nachtlärm war oder nicht immer, aber halt immer mal wieder. Und dass es auf einmal ein Problem ist, weil jetzt eben auch, ich sag mal, Nicht-Deutsche dabei sind und trinken. Das ist natürlich auch ein Teil dessen, wie man das Problem wahrnimmt. Aber dass die Situation dort eben so war, dass es eben eine Ecke gibt, wo gerne die Geflüchteten mit ihren Kumpels gesessen haben. Also es war ja auch nie so, dass die unter sich immer geblieben sind. Ne? Da gibt es ja Leute, ob von den Skatern oder wer auch immer, die da mit dabei sitzen und die sich halt kennen, also einfach Freunde halt. Und da gibt es eine andere Ecke, da sitzt halt das typische Trinkerklientel, wie wir sie kennen. Dann gibt es eine andere Ecke, da sitzen irgendwelche jugendlichen Sprittis und dann gibt es irgendwie am Kornmarkt-Center noch diese Halbkugel, wo halt dann wirklich Nazis sitzen. So. Und die sitzen halt einen Tag über rum oder einen Abend über und irgendwann wird es langweilig und da geht mal einer rüber und provoziert den einen und es geht teilweise also auch durchaus von beiden Seiten aus der, und das war alles bekannt und dass das teilweise bis um 3 in die Nacht geht, war auch so und dass es Beschwerden von Anwohnern gab und von Geschäften und auch vom Hotel vor allen Dingen, dass da immer wieder Polizeieinsätze sind und dass da mal was passieren muss, das ist eben auch so. Ne? Und das hat sich im Prinzip die letzten 2 Wochen sehr massiv verschärft. Das ist so das Ding. Also ich glaube, dass die Leute dort rumsitzen, das hat noch die wenigsten gestört. Aber eben die Eskalationen, die immer mal wieder vorgekommen sind und die Tätigkeiten und darauf folgenden Einsätze, das hat man laufen lassen und hat damit im Prinzip eine gut vorbereitete Bühne gehabt, die dann am Mittwoch genutzt wurde. Man hätte eben diese Bühne nicht vorbereitet lassen müssen von Seiten der Stadt und des Landkreises. Ja. Man hätte da schon vorher für sorgen können, dass es diese Bühne nicht gibt und diese Möglichkeit für die Rechten, sich zu profilieren und sich darzustellen, nicht schaffen. Ob das die Stadt ist oder der Landkreis, auch in der präventiven Arbeit, dort müssen mehr Mittel fließen. Und wurde im April wurden uns schon zusätzliche Gelder für Streetwork in Bautzen versprochen, weil man das Problem ja auch erkannt hat und auch gesehen hat, dass sich das da immer mehr hochschaukelt. Und das ist eben nie passiert. Es wurden diese Gelder nie bereitgestellt. Und jetzt werden wir in die Pflicht genommen von einigen Leuten und gesagt, ja, das Steinhaus muss man mehr auf seine Flüchtlinge aufpassen. Wir sagen ja, wir können keine präventive Arbeit machen, wenn die uns niemand bezahlt. Ich meine, wir haben ja 1,5 Sozialarbeiter für teilweise 80 Kiddies, die unter der Woche bei uns auf dem Hof sind. Ne? Man hat einfach lange zugeguckt und das laufen lassen, wo man hätte eingreifen müssen. Zu sowas wie Mittwoch oder auch die ganze Woche eben nicht kommt. Und damit man nicht den Rechten ermöglicht, irgendwann die zu sein, die im Bewusstsein vieler jetzt endlich mal für Ordnung gesorgt haben.
Dass die Neonazis letztlich als Ordnungshüter auftreten konnten, wurde im Nachhinein noch doppelt legitimiert. Einerseits hat die Polizei ein Ausgangsverbot ab 19 Uhr und ein prinzipielles Alkoholverbot für die Geflüchteten der Unterkunft in der Dresdner Straße verhängt und damit der Prognose recht gegeben, die Flüchtlinge wären das Problem gewesen. Ein Alkohol- und Versammlungsverbot für Nazis und wütende Deutsche stand natürlich zu keinem Zeitpunkt zur Disposition. Die zweite nachträgliche Legitimation zur Hetzjagd folgte auf dem Fuß, als eine Gruppe von Neonazis dem Oberbürgermeister von Bautzen ein Gesprächsangebot machte. Dieses Angebot war versehen mit der Drohung, man würde weiter für Unruhe sorgen, wenn die Stadt die Flüchtlinge nicht dauerhaft unten halten würde. Und der OB ist drauf eingestiegen, hat sich zum Gespräch bereit erklärt. Der Nazi-Mob als realpolitischer Machtfaktor einer sächsischen Kleinstadt. Das Alkohol- und Ausgangsverbot für die Geflüchteten ist inzwischen wieder aufgehoben worden. Und ob sich der Bürgermeister tatsächlich mit den Nazis zum Gespräch treffen wird oder aber nicht doch zu sehr unter Druck gerät, das bleibt abzuwarten. Aber die sächsischen Verhältnisse sind durch genau solche Ereignisse mal wieder allzu kenntlich geworden. Vielleicht noch ein abschließender Gedanke zu Bautzen. Es ist etwas Merkwürdiges am Streit darüber, ob die Flüchtlinge die Eskalation am Kornmarkt angefangen haben oder die Nazis. Sowohl in der Schuldzuweisung an die Flüchtlinge als auch im Versuch, in diesem Fall ihre Unschuld zu beweisen, schwingt die Erwartung mit, dass sich Geflüchtete stets brav und artig zu betragen haben. Es gibt aber gute Gründe, offensiv gegen Nazis vorzugehen und nicht auf den ersten Schlag zu warten. Die Flüchtlinge selbst haben allemal gute Gründe dafür. Das Problem dabei ist nicht, dass die Flüchtlinge selbst möglicherweise aggressiv gegenüber den Nazis aufgetreten sind, sondern dass die Nazis in Bautzen derzeit in der Übermacht sind und eine Offensive mitunter gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund wäre zu überlegen, wie die Geflüchteten, die Flüchtlingshelfer und Antifas in Bautzen langfristig unterstützt werden können. Und dabei reicht es nicht aus, seiner Wut mit einem Demoausflug nach Bautzen Ausdruck zu verleihen. Dazu noch einmal abschließend Julian vom Steinhaus.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass es in Bautzen eine stärkere antirassistische linke Präsenz gibt. Das Problem ist nur, ich glaube, mit einem Aktionismus jetzt an diesem Wochenende was zu machen, ich denke nicht, dass uns das langfristig weiterhilft. Ja, ich meine, ich habe in den letzten Jahren öfter die Erfahrung gemacht mit Leuten, die von außen gekommen sind, um uns hier zu unterstützen. Und das ist prinzipiell ja auch gut. Ich freue mich, wenn sich Leute dafür interessieren, was in Bautzen los ist und uns helfen wollen. Das Problem ist nur, dass ich bisher immer die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute
Leute nach der Demo wieder weg sind. Und was wir brauchen, ist quasi eine langfristige Unterstützung. Uns hilft es nie, wenn wir an einem Tag mit, weiß ich, tausende Antifas zeigen können, es gibt hier auch Linke, und danach am nächsten Tag wieder alleine dastehen.
Wieder einmal müssen wir hier in den Antifa-News über Flüchtlingspolitik sprechen. Politische Entscheidungen sind in größeren Zusammenhängen zu betrachten und können nicht losgelöst davon betrachtet werden. Politische Antworten auf Krisen und Probleme schaffen es selten, Probleme auszuräumen. Sie werden oft von neuen Problemen begleitet, schaffen diese oft selbst. In der Flüchtlingspolitik zeigt sich dies vielleicht am deutlichsten. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich in ihren Normen und Konventionen dem Humanismus verschreiben möchte. Wir verpflichten uns der Gleichheit aller und machen dies zum obersten Gebot politischer Entscheidungsfindung. Und aktuelle wie vergangene Entscheidungen der Flüchtlingspolitik machen deutlich, dass unsere Gesellschaft hier vor einer Herausforderung steht. Calais und Bautzen sind dabei nur zwei Orte, die uns in jüngster Zeit diese Herausforderung verdeutlichen. Werfen wir einen Blick auf Calais.
Im Februar 2016 gab es die letzte Teilräumung, das Flüchtlingscamp Calais. Das besteht aber immer noch und es ist sogar gewachsen.
Also wir sind quasi das letzte Mal dort gewesen, als gerade die Räumung des Südteils des Dschungels, wie das Camp auch genannt wird, abgeschlossen war. Das hat natürlich bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt haben ungefähr 6000 Leute in dem Camp gelebt, die dann plötzlich auf der Hälfte des Platzes quasi unterkommen mussten. Jetzt, wo wir wieder da sind, ist das Camp quasi angewachsen auf ungefähr 10.000 Leute. Allerdings natürlich immer noch nur auf dem Bereich des Nordteils des Camps. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich auch die Versorgungslage wesentlich verschlechtert hat. Also die Polizei verbietet inzwischen Baumaterial auf das Camp einzuführen, sodass die Leute wieder in Zelten schlafen müssen. Es ist für die Organisation inzwischen auch schwieriger, tatsächlich auch die Versorgung mit Lebensmitteln für alle Menschen zuverlässig zu gewährleisten. Es wird zum Teil davon berichtet, dass Leute hungern müssen. Das sind schon Entwicklungen, die uns auch aufgefallen sind. Insgesamt lässt sich auch sagen, dass sich die Repression wesentlich verschärft hat.
Um den Hilfsgüterbedarf von Geflüchteten ermitteln zu können, müssen sie gezählt und registriert werden. Einerseits gilt es, Menschen im Rahmen des Asyls Schutz zu gewähren. Und gleichzeitig, als inhärenter Bestandteil des Schützens, werden sie gezählt, registriert und dadurch kontrolliert. Diese Dialektik aus Schutz und Kontrolle zeigte sich in Bautzen in den letzten Tagen an der über geflüchtete Jugendliche verhängten Ausgangssperre.
Obwohl nicht abschließend geklärt ist, was passiert ist, wurden die jungen Geflüchteten, die in die Auseinandersetzung verwickelt waren, über die wurde eine Ausgangssperre und ein Alkoholverbot ab 19 Uhr verhängt.
Auffällig ist ja nur, dass sozusagen bei der gestrigen Pressekonferenz bei der Frage, welche Maßnahmen denn jetzt ergriffen werden, ausschließlich Maßnahmen genannt worden sind, die Geflüchteten betrafen. Also es ist ein faktisches Ausgangsverbot nach 19 Uhr verhängt worden. Es ist ein Alkoholverbot verhängt worden. Das ist begründet worden mit jugendschutzrechtlichen Maßnahmen. Das kann man unter normalen Umständen sehr gut hören. Natürlich ist es sinnvoll, wenn Jugendliche unter 18 Jahren nicht in Unmengen Alkohol trinken. Die Voraussetzungen hier waren nur allerdings andere. Und Leute sozusagen an einem Ort zu fixieren nach 19 Uhr, das ist geradezu absurd. Und natürlich stellt sich auch die Frage, welche Maßnahmen sind denn in Bautzen ergriffen worden, um den randalierenden Mob, der auch von Neonazis unterstützt wird, tatsächlich Einhalt zu gebieten. Und dass das schwierig ist, das war ja gestern Abend auch zu beobachten.
Als Reaktion auf die Vorfälle wurde also über geflüchtete Jugendliche eine Ausgangssperre verhängt. Wurde sie zum Schutz der Jugendlichen vor rechtsextremen Gewalttaten verhängt? Oder ging es darum, die Jugendlichen zu kontrollieren, indem reguliert wird, zu welchen Plätzen sie wann Zugang erhalten? In der Flüchtlingspolitik der EU werden Migranten, die in Europa Schutz vor Verfolgung und menschenunwürdiger Zustände suchen, gleichzeitig als Bedrohung der nationalstaatlichen und europäischen Ordnung gesehen. Es werden Mauern gebaut, die vor Flüchtlingen abschirmen sollen. So auch in Calais.
Da ist ja im Moment zur Debatte, dass am Eurotunnel eine Mauer gebaut werden soll, für die auch sozusagen sehr viel Geld ausgegeben werden soll.
Nun, also ich glaube, diese Mauer, ja, wir haben davon gehört, wir haben auch Zahlen gehört, dass sie ungefähr 11 Millionen Euro kosten soll, ungefähr 1 Kilometer lang sein soll, 4 Meter hoch. Im Prinzip fast keiner der Beteiligten in dieser ganzen Situation hält diese Mauer für irgendwie eine effektive Idee. Weder die Lastwagenfahrer noch irgendwie die Bevölkerung, noch sehen sich jetzt irgendwie die Leute, die versuchen, auf die LKWs zu kommen, wirklich von so einer Mauer irgendwie an ihren Zielen irgendwie gehindert. Es existiert faktisch schon ein Zaun in selber Höhe mit Stacheldraht. Was dazukommen würde, ist einfach nur die Mauer. Und eigentlich halten das alle Beteiligten für eine große Geldverschwendung.
An einer solchen Mauer zeigt sich aber das Denken der europäischen Flüchtlingspolitik. Der Flüchtling als Bedrohung. Mit Mauern will man sich vor ihm schützen. Und dieses Denken scheint auch in Bautzen verankert zu sein. Ist nicht eine Ausgangssperre auch als eine Mauer zu sehen, die Zugang verwehrt? Schutz und Kontrolle. Flüchtlinge als Schutzsuchende und gleichzeitige Bedrohung. So die Dialektik europäischer Flüchtlingspolitik. Die damit verknüpfte Sicherheitspolitik der EU zeigt sich in Calais sehr deutlich. Das Camp ist umzäunt und wird mit großer Polizeipräsenz patrouilliert. Die Sicherheitspolitik kann aber auch subtiler agieren.
Prinzipiell muss man sagen, dass die Tendenz der Lkw-Fahrer gegen diese Flüchtlinge zu sein und gegen das Lager daherkommt, dass sie sozusagen als implizit als Kontrollpersonal auch eingesetzt werden. Das heißt, die Lkw-Fahrer müssen in England Strafen zahlen. Teilweise wird auch ihre Ware beschädigt, wenn Geflüchtete in den LKWs drin sitzen. Die englische Regierung verhängt diese Strafen und diese Strafen werden dann sozusagen auch anteilig auf den Lohn der LKW-Fahrer gerechnet. Das heißt, die bluten finanziell sehr persönlich aufgrund dieser Geschichte. Und das sind natürlich sozusagen so Mechanismen, wo diese Trucker eingebunden sind in so einen Kontrollmechanismus und natürlich auch sehr stark darauf achten, dass keine Geflüchteten in ihren Lastfahrern sitzen und sich dann entsprechende Positionen auch entwickeln.
Hier wird es schwer, deutlich ausmachen zu können, ob Migranten hier vor Bedrohungen von außen geschützt werden sollen, wie es das europäische Asylgesetz vermitteln möchte. Oder soll sie von Migranten ausgehende Bedrohung eingrenzen? Wer ist unschuldig? Wer eine Bedrohung? Geht die Bedrohung vom Camp aus oder von außen? Diese Fragen lassen sich auch in Bezug auf die verhängte Ausgangssperre in Bautzen stellen. Über Bautzen und Calais hinaus zeigt sich die Dialektik an vielen anderen Orten in Europa und sollte uns zu denken geben. Flüchtlinge stellen eine Bedrohung heutiger nationalstaatlicher Ordnungen dar, indem sie Grenzen und Staatsbürgerschaft in Frage stellen. Sie machen deutlich, an welche Grenzen heutige Formen des Regierens stoßen. Als ein Regieren, das auf die Kontrolle von Menschen abzielt, stößt es an Grenzen, wenn es darum geht, universelle Menschenrechte auch dann umzusetzen, wenn sie explizit eingefordert werden. Flüchtlinge, die Schutz vor menschenunwürdigen Bedingungen suchen, kann dieser Schutz auch in Calais nicht gewährt werden. Diesen Herausforderungen müssen wir uns annehmen und es vielleicht als Chance sehen, dass Flüchtlinge nationalstaatliche Ordnungen bedrohen. Denn nicht an den Ordnungen sollten wir festhalten, sondern am Humanismus. Und wir sollten weniger die Bedrohung nationalstaatlicher Ordnung in den Fokus von Sicherheitspolitik stellen, sondern anfangen, die Kräfte zu bekämpfen, die den Humanismus bedrohen.
Soweit ein Kommentar von David hier in den Antifa-News. Ein Kommentar, in dem er die sächsischen Verhältnisse mit der europäischen Flüchtlingspolitik zusammengebracht hat.
Er wird ja häufig als Nazi-Jäger bezeichnet und das ist ein Begriff, den er eigentlich immer abgelehnt hat, weil er gesagt hat, ich will die Personen nicht jagen, sondern ich möchte nur den Menschen, die umgekommen sind und ich, der überlebt habe, das ist meine Aufgabe, ich möchte diesen Menschen, die nicht überlebt haben, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und ich glaube, das ist auch sein Motto. Und so gesehen hat er sich nicht als jetzt unbedingt das Rächer oder was gesehen, sondern eher so als Detektiv, als Aufspürer, als Kriminalist gewissermaßen, der Menschen zur Verantwortung ziehen möchte. Und ich glaube, das ist sozusagen sein Credo gewesen.
Der, um den es hier geht, der heißt Simon Wiesenthal und sein Todestag liegt in dieser Woche 11 Jahre zurück. Am 20. September 2005 ist der Holocaust-Überlebende in Wien verstorben und das ist der Grund, warum wir hier in den Antifa-News an ihn erinnern wollen. Simon Wiesenthal hat als Jude insgesamt 12 Arbeits- und Konzentrationslager der Nazis überlebt. Er hat den größten Teil seiner Familie durch die Morde der Nazis verloren. Im Mai 1945 kam Simon Wiesenthal durch die US-Armee aus dem Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich frei und er ist gleich nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv geworden, aktiv, um die Verbrechen der Nationalsozialisten und ihrer Verbündeten aufzuarbeiten und Gerichtsverfahren gegen die Täter anzustrengen. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen wurde schließlich zu einer Lebensaufgabe von ihm, den seine Erinnerungen an das Erlebte bis zum Lebensende geplagt haben. Vom Wirken Simon Wiesenthal weiß Bela Raschki zu berichten, der Leiter des Wiener Wiesenthal-Zentrums für Holocaust-Studien.
Er gründet ja unmittelbar nach seiner Befreiung schon diese jüdische historische Kommission in Linz und arbeitet sehr eng mit den amerikanischen Besatzern. Oberösterreich ist amerikanisch besetzt zusammen und liefert dort schon Personen, von denen er weiß, dass sie in den Verbrechen verstrickt waren, an die amerikanischen Behörden aus. Das Problem ist in Österreich dieses Klima der 50er, 60er und eigentlich bis hinauf in die 70er Jahre. Die große Wende kommt erst, sagen wir, am Anfang der 80er Jahre, 1985, wo man Österreich sich seiner eigenen Vergangenheit stellt. Und hier, trotz der akribischen Arbeit, die Simon Wiesenthal unternimmt, um diese nationalsozialistischen Versprecher aufzuspüren und sie vor Gericht zu stellen, ist eigentlich in Österreich dieser Jahre wenig erfolgreich. Er spürt unter anderem zum Beispiel Karl Silberbauer auf. Also Karl Silberbauer ist die Person, die Anne Frank in Amsterdam verhaftet hat. Er ist beteiligt an der Aufführung von Adolf Eichmann. Das sind aber alles Gerichtsverfahren, die nicht in Österreich passieren werden. Aber die großen Verfahren, Franz Stangl, das ist ein Kommandant von Treblinka, oder Franz Mura, sind Personen, die er aufspürt, die er möchte, dass sie vor Gericht gestellt werden. Und beide Sachen enden mit einem skandalösen Freispruch in den 70er Jahren noch in Österreich. Das ist sozusagen etwas, was festgehalten gehört, dass dieses Klima, in dem Simon Wiesenthal hier in Österreich arbeiten muss oder arbeiten musste eine lange Zeit. Er war angefeindet, er war eine Persona non grata, er wurde als polnischer Jude beschimpft. Er hatte also Schreckliches zu ertragen, hat hier durchgehalten in Österreich und ist ein mahnendes Gewissen geworden. Und ich würde es heute als problematisch bezeichnen ein bisschen, dass man in Österreich diesen Teil heute oft vergisst, dass er heute ein großer Österreicher wird abgefeiert als großer Österreicher. Er ist sehr wichtig geworden für die österreichische Vergangenheitsbewältigung. Also er ist unter anderem auch einer, der in seinen letzten Lebensjahren ein Holocaust-Mahnmal am Wiener Judenplatz initiiert, einleitet und das auch durchsetzt. Und das ist heute sozusagen eines der wichtigen Gedenkstätten in der Stadt Wien. Aber man muss auch seine Vorgeschichte erwähnen, dass er lange Zeit hier Denunziationen, Angriffen, ja sogar einem Bombenattentat ausgeliefert war.
Simon Wiesenthal hat die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die Verfolgung der Täter in der Nachkriegszeit immer gegen den Widerstand der österreichischen Öffentlichkeit angestrengt. Ähnlich wie in Deutschland haben auch in Österreich in der Nachkriegszeit zahlreiche ehemalige Nazi-Funktionäre wichtige Positionen in der Politik und der Wirtschaft beibehalten. Vor diesem Hintergrund hatte Simon Wiesenthal einige Kämpfe durchzustehen.
Er hat sozusagen immer auf diesen wunden Punkt hingewiesen und sozusagen noch, er hat ja reklamiert, selbst Österreicher zu sein, auch wenn man ihn damals ausgeschlossen hat aus dieser nationalen Gemeinschaft und so weiter. Und das muss ja damals unheimlich wehgetan haben, dass es ja eine Person gibt, die immer wieder auf diese Vergangenheit aufmerksam macht und die das einfordert und die auch hinweist, es gibt von ihnen ein Memorandum in den 60er Jahren, wo er darauf hinweist, es laufen hier noch immer 800 NS-Täter herum, die nicht zur Verantwortung gezogen werden und weil, wie Sie sagen, weil die Richter, die Staatsanwälte alle verstrickt sind, sei es persönlich oder über Familien, in die nationalsozialistische Vergangenheit dieses Landes. Und natürlich hat man alles versucht, ihn zu denunzieren. Und das geht bis in diese schmutzigste Affäre, dass Bruno Kreisky, also ein Sozialdemokrat, selbst mit jüdischem Background, ihn denunziert, ein Gestapo-Agent gewesen zu sein, als er eine Koalitionsregierung präsentiert in den 70er Jahren, in denen er von der FPÖ 4 Minister nominiert, die alle eine nationalsozialistische Vergangenheit haben und dann als Wiesenthal ihn darauf aufmerksam macht, hier sind unter anderem nicht nur Nationalsozialisten, sondern Menschen, die womöglich in NS-Kriegsverbrechen verwickelt gewesen sind, dann fängt so eine Denunziationskampagne eben von KSG an und eben mit den niedrigsten Argumenten, es sei doch vollkommen unklar, wieso Wiesenthal überlebt habe, vielleicht sei er sogar ein Gestapo-Agent gewesen. Also Wiesenthal hat hier sehr, sehr viel ertragen müssen in diesem Land und es ist umso ehrenwerter, dass er hier geblieben ist und gesagt hat, ich bleibe hier in Österreich, ich halte das aus. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute sozusagen ihm gedenken und sozusagen immer seinen großen Österreicher anerkennen und ihn aufnehmen in unseren Kanon. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber man darf, wie ich schon einmal gesagt habe, eben nicht vergessen, wie sehr er sich das erkämpft hat.
Dass Simon Wiesenthal mit zahlreichen Denunziationen und auch Angriffen umgehen musste, liegt sicherlich auch am vorherrschenden Geschichtsbild im Österreich der Nachkriegszeit. Er ist ein Zeuge gewesen gegen eine Verdrängung der Shoah und der Rolle, die Österreich dabei gespielt hat.
Die Alliierten haben es ja Österreich sehr leicht gemacht. Es hat eine Moskauer Deklaration gegeben 1943, wo die Alliierten Österreich als das erste Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands bezeichnet haben. Das hat die österreichische Politik ja unheimlich ausgenutzt und sich sofort zum Opfer gemacht und gesagt, wir waren ja gar nicht dabei, obwohl wir heute wissen oder durch die Forschung wissen, dass ein erklecklicher Anteil der Nazi-Funktionäre, aber auch der Funktionäre in den Konzentrationslagern österreichischer Herkunft waren. Diese Stilisierung zum Opfer ist ja ganz bekannt, als Österreich Wiedergutmachung von der damaligen Bundesrepublik Deutschland gefordert hat, hat Konrad Adenauer gesagt, und wir schicken euch dafür das Skelett dann von Adolf Hitler zurück. Also das war sozusagen dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich damals. Aber Österreich hat das sehr klug und sehr lange benutzt, um sich als Opfer zu stilisieren und damit auch sich jeder Verantwortung entledigt. Also immer gesagt, diese Verantwortung liegt in Deutschland, das ist die deutschen Nationalsozialisten, wir waren die guten Österreicher, wir waren fast alle im Widerstand. Dieses Bild beginnt zu bröckeln in den 70er Jahren, aber radikal umgeändert wird es erst mit der sogenannten Waldheim-Affäre, als Kurt Waldheim für die Präsidentschaft antritt und sich herausstellt, dass er ein SA-Mann gewesen ist, dass er das in seinem Lebensläufen immer wieder verschwiegen hat. Simon Wiesenthal spielt hier eine etwas ambivalente Rolle. Er ist ein sehr parteipolitisch gebunden an die konservative Seite in Österreich und versucht hier lange Zeit Kurt Waldheim zu schützen, aber am Ende fühlt er sich auch von ihm verraten, weil er diese konsequente Lüge über seine Mitgliedschaft aufrechterhält. Und hier in diesem Wahlkampf beginnt etwas in Österreich sich zu ändern. Und seitdem, würde ich sagen, ist die österreichische Gesellschaft viel, viel offener geworden, viel konfrontativer, auch was die nationalsozialistische Vergangenheit betrifft. Das geht, glaube ich, nicht so tief in Deutschland, das muss ich schon sagen. Also ich würde sagen, in Deutschland ist da sehr viel klarer, sehr viel, viel tiefer. In Österreich ist das zwar sehr intensiv, aber es bleibt an der Oberfläche. Gewisse Sachen sind nicht mehr salonfähig, auch in Österreich heute, zum Beispiel Antisemitismus. Aber ich glaube, das schlägt auch sehr, sehr leicht heute in meine Islamophobie zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, doch eine Bilanz, die man ziehen muss, dass sich das, was die nationalsozialistische Vergangenheit betrifft, eine sehr viel klarere Auseinandersetzung vorhanden ist. Aber das, was mit einer generellen Fremdenfeindlichkeit oder generellen Feindlichkeit gegenüber dem anderen noch immer doch sehr, sehr da ist in Österreich.
Heute bemüht sich das Simon-Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien in Wien darum, die Ursachen des Nationalsozialismus und der Shoah zu erforschen und versucht dabei auch immer wieder einen Gegenwartsbezug herzustellen. Simon Wiesenthal ist zu seinen Lebzeiten selbst noch an der Erarbeitung des Konzepts dieses Instituts beteiligt gewesen.
Kurz vor seinem Tod hat er erkannt, irgendwie, dass die Verfolgung der NS-Verbrecher schon allein aus biologischen Gründen irgendwann einmal ein Ende finden werden muss. Und er selber wollte mit seinem Material es zur Verfügung stellen der Wissenschaft und hat gesagt, was mir jetzt wichtig ist, ist nicht mehr so sehr das mein Lebenswerk, sozusagen die Verfolgung der NS-Täter, sondern wie man die Umstände, wie es so weit kommen konnte, erforschen muss. Und hat gesagt, ich möchte ein Institut haben, ein Forschungsinstitut haben, das die Geschichte des Holocaust erforscht, aber auch die Vor- und die Nachgeschichte, den Antisemitismus, den Rassismus, überhaupt die Xenophobie. Also Simon Wiesenthal war da sehr, sehr breit angelegt. Er hat gewusst, dass man allein den Holocaust nicht nur als so sehen kann, sondern in einem Zusammenhang mit anderen Genoziden, mit anderen Völkermorden, mit der Verfolgung von Minderheiten und hat das auch sehr, sehr stark betont und hat damals österreichische und internationale Wissenschaftler gebeten, mit ihm gemeinsam ein Konzept für ein Forschungsinstitut aufzustellen und ist im Laufe der Erstellung dieses Konzepts gestorben. Aber es wurde dann abgeschlossen. Es gibt dann ein Mission Statement, das genau in diesem Sinne, in diesem Geist von Simon Wiesenthal agiert. Und man hat dann versucht, Finanzgeber für dieses Institut zu finden. Und nach langen Verhandlungen hat die Republik Österreich und die Stadt Wien zugestimmt, ein Institut zu gründen, es aufzubauen. Und das wurde jetzt eben das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien genannt. Das sind irgendwie drei Bereiche. Das ist die Idee miteinander vereint. Das ist selbst diese Forschung. Und die ist, wie gesagt, bei uns sehr, sehr breit angelegt. Also es geht nicht nur um ganz enge Holocaust-Forschung, sondern wir haben zum Beispiel jedes Mal ein Roma und Sinti, die Verfolgung der Roma und Sinti drinnen. Wir versuchen mit unseren Vorträgen auch die Verfolgung anderer Gruppen, Armenier, das Genozid in Ruanda anzusprechen. Die Forschung läuft so, dass es hier jedes Jahr 8 Stipendiate aus aller Welt gibt, die mit einem Thema herkommen, es in einem Jahr ausarbeiten. Das wird hier sozusagen in einem Art Universitätsbetrieb diskutiert. diskutiert, besprochen, am Ende publiziert. Es gibt diese Vermittlungsschiene, das ist auch ein Anliegen von Simon Wiesenthal gewesen, eben Aufklärung ist das Beste, um weiter zu verhindern, dass etwas je wieder passiert. Also Vermittlungsschiene geht über Konferenzen, Vorträge, die auch ein breites Publikum, also die einerseits akademisch sind, aber doch auch sehr breit angelegt sind. Und schließlich haben wir so einen Dokumentationskern, da ist der Kern das Archiv von Simon Wiesenthal selbst und eine inzwischen sehr, sehr großzügig ausgestattete Forschungsbibliothek. Also in diesem Sinn ist das Wiesenthal-Institut jetzt sozusagen wirklich ein Zentrum der Holocaust-Forschung geworden. Es ist nicht zu verwechseln, das ist genau der Punkt, mit dem wir oft verwechseln werden. Es gibt die Simon Wiesenthal-Zentren in der Welt, in Los Angeles, in Jerusalem, in Buenos Aires. Das ist eine Gründung, die wirklich ganz genau ansetzt an dem Lebenswerk von Simon Wiesenthal. Also weiterhin NS-Verbrecher aufzuspüren, sie vor Gericht zu bringen. Mit denen sind wir natürlich in Kontakt, aber wir haben eine ganz andere Aufgabe von Simon Wiesenthal übertragen bekommen.
Das sagt Bela Raschki, der Leiter des Simon Wiesenthal-Instituts in Wien, mit dem wir hier an das Leben und Wirken Simon Wiesenthals erinnert haben. Damit sind wir am Ende der Antifa-News angelangt, die ihr wie immer nachhören könnt unter freie-radios.net. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Donnerstag.